Den Gewinner Nawrocki und seinen liberalen Kontrahenten. Wahlgewinner Nawrocki ist EU-Skeptiker. Wie fallen die europäischen Reaktionen aus? Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die Ukraine und Russland verhandeln heute wieder darüber, wie ein Ende des Krieges eingeleitet werden könnte. Delegationen beider Staaten sind dazu in Istanbul eingetroffen. Von dort Uwe Lüb.
Es sind die zweiten direkten Gespräche seit 3 Jahren nach dem Auftakt Mitte Mai, ebenfalls in Istanbul. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerow angeführt.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbandes hat ergeben, dass fast ein Drittel wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen. Die Vizevorsitzende des Tourismusverbandes Brandenburg, Rußig, sagte im rbb24-Inforadio, es sei wichtig, sich auf die Kernthemen zu konzentrieren.
Das ist der Naturtourismus. Das wissen wir aus allen Gästebefragungen, dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen, also Erlebnisse in der Natur.
Die Vizevorsitzende des Landestourismusverbandes Brandenburg, Ellen Rußig. Für den neuen Bürgerhaushalt in Oranienburg sind 214 Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen. Die Stadtverwaltung prüft nun, welche Ideen davon umsetzbar sind. Im Herbst stimmen dann die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, wofür das Geld verwendet wird. Zur Verfügung stehen im Bürgerhaushalt 100.000 Euro. Vorgeschlagen werden unter anderem weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern und ein Fahrradparcours. In Brandenburg bieten nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung etwa 20 Kommunen diese Form der Bürgerbeteiligung an. Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asylverfahrensrichtlinie. Das würde bedeuten, dass der Bundesrat nicht mehr zustimmen muss. Bisher hat der Bundesrat verhindert, dass die Liste sicherer Herkunftsstaaten ausgeweitet wird. Die Grünen kritisieren das Vorhaben. Co-Parteichef Banaschak sprach von Symbolpolitik, die in der Sache nichts ändere. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher, die Grünen-Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert 1 Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 16 und in Kreuzberg 17 Grad, in Perleberg 14 und in Manchnow 19 Grad. Morgen freundlich und trocken, bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolken bis zu 26 Grad. Die Zeit 10:05 Uhr. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg liegt ein Metallteil auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Morgen. Polen hatte einen neuen Präsidenten. Es war denkbar knapp, aber am Ende konnte sich der EU-skeptische Kandidat der Peace-Partei Nawrocki durchsetzen. Dass es nicht der proeuropäische Kandidat wurde, dürfte nicht nur für den polnischen Regierungschef Tusk eine harte Nuss sein. Auch die EU wird daran zu knabbern haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem neuen polnischen Präsidenten natürlich dennoch gratuliert, wie Thomas Speckhofen aus Brüssel berichtet.
Sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre gute Zusammenarbeit mit Polen fortsetzen werde, schreibt Kommissionspräsidentin von der Leyen im Kurznachrichtendienst X. Alle zusammen seien stärker als Gemeinschaft des Friedens, der Demokratie und der Werte. Von der Leyen ruft dazu auf, gemeinsam für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen. Mit der früheren polnischen PiS-Regierung, die den Kandidaten Nawrocki unterstützt hat, lag die EU jahrelang über Kreuz, vor allem wegen der aus Sicht der EU eingeschränkten Unabhängigkeit der Justiz. Das deswegen angestrengte Rechtsstaatsverfahren war im Mai vergangenen Jahres eingestellt worden, nachdem die neue Regierung unter Donald Tusk eine Rückkehr zu EU-Standards versprochen hatte. Polen hat zurzeit den jedes halbe Jahr wechselnden Vorsitz der 27 Mitgliedsländer inne. Das Land gilt als eines der Schwergewichte in der EU mit einem Wirtschaftswachstum von 2,8% im vergangenen Jahr und einem klaren Bekenntnis zu mehr Investitionen in die Verteidigung. Die liegen bereits jetzt bei mehr als 4% und damit deutlich über dem bisherigen NATO-Ziel von 2%.
Soweit also der europäische Blick auf die Wahlen in Polen von unserem EU-Korrespondenten Thomas Speckhofen. Die UN-Vollversammlung wählt heute eine neue Präsidentin und die heißt Annalena Baerbock. Sie soll es werden, die ehemalige grüne Außenministerin. Die UN-Vollversammlung ist zwar nicht ganz so wichtig wie der UN-Sicherheitsrat, weil der sich aber in den letzten Jahren immer wieder selbst blockiert hat, sind inzwischen mehr Augen auf die Vollversammlung gerichtet. Welche Aufgaben erwarten Annalena Baerbock an der Spitze der UN-Vollversammlung? Dazu unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Es ist protokollarisch das höchste Amt der Vereinten Nationen. Denn in der UN-Vollversammlung sitzen ja alle 193 Mitgliedstaaten. Allerdings ist das Amt auf ein Jahr begrenzt und es ist politisch nicht so wichtig wie das des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres. Ein wenig kann man Baerbocks neuen Job mit dem einer Bundestagspräsidentin vergleichen. Also die Präsidentin leitet die Sitzungen der UN-Vollversammlung, muss darauf achten, dass die Redezeiten eingehalten werden und dass alle 193 Mitgliedstaaten auch mal zu Wort kommen, auch die kleinen Länder. Sie kann aber auch wichtige Impulse bei der Themenauswahl setzen, Reformvorschläge für die UN machen und sie hat eine wichtige Funktion bei der Suche nach einem Nachfolger für Antonio Guterres als UN-Generalsekretär. Und da erwarten ja viele, dass es endlich zum ersten Mal eine UN-Generalsekretärin werden könnte.
Hat es Vorteile, dass Baerbock aus ihrer Zeit als Außenministerin noch viele politische Kontakte im Notizblock haben dürfte? Dazu nochmal unser Korrespondent.
Ja und nein. Einerseits profitiert Baerbock von diesem Netzwerk, das sie sich als Bundesaußenministerin aufgebaut hat. Wenn sie bestimmte Themen voranbringen will oder die oft schwerfälligen Abläufe in der UN reformieren will, weiß sie, wen sie anrufen kann, um möglichst viele Länder für ihre Vorschläge zu gewinnen. Andererseits braucht sie in ihrem neuen Job sehr viel diplomatisches Fingerspitzengefühl. Sie muss die Interessen von 193 Ländern beachten. Als Außenministerin war Baerbock aber eher für klare Positionierungen bekannt. Dadurch hat sie sich auch Feinde gemacht. Russland will deshalb ihre Kandidatur ablehnen und wahrscheinlich heute sogar eine geheime Abstimmung beantragen. Das ist ungewöhnlich. Und dann würde man hinterher sehen, wie viele Länder sich gegen Baerbock ausgesprochen haben. Verhindern würde dies die Wahl Baerbocks nicht. Es reicht nämlich auch die einfache Mehrheit der anwesenden Mitgliedsländer.
Dass sie es wird, ist also gesetzt. Bleibt nur die Frage, wer zahlt ihr neues Amt an? Martin Ganselmeier weiß mehr.
Das Amt wird nicht von den Vereinten Nationen bezahlt, sondern von dem Land, aus dem die Präsidentin oder der Präsident stammt. Also wenn Baerbock gewählt wird, woran niemand zweifelt, dann zahlt die Bundesregierung ihr Gehalt und auch die Miete für ihre Wohnung, was in New York leider ziemlich teuer ist. Von den Vereinten Nationen bekommt sie allerdings werktags einen Dienstwagen mit Fahrer gestellt.
Martin Ganselmeier berichtete aus New York vom Sitz der Vereinten Nationen. US-Präsident Donald Trump hat wieder mal Großes vor. Er will ein neues Raketenabwehrsystem installieren, das die USA vor Bedrohungen aus der Luft und sogar dem Weltraum schützen soll. Golden Dome soll dieser Schutzschirm heißen. Schon in rund 3 Jahren soll dieses Megaprojekt fertig sein. Aber wie gut kann ein solches System mit heutiger Technik funktionieren? Karl Urban aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat sich umgehört. It's something
we're gonna have it at the highest level. Donald Trump wünscht es sich, und zwar in höchster Qualität, den Golden Dome, also eine sprichwörtliche Abwehrkuppel gegen Marschflugkörper, ballistische und Hyperschallwaffen. Es geht um Technologien, die möglicherweise atomar bestückte Geschosse rechtzeitig entdecken, sie noch im Flug abfangen und zerstören. Und das sei schwierig, sagt Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München.
Das grundsätzliche Problem bei der Abwehr von ballistischen Interkontinentalraketen ist, dass die Gefechtsköpfe eben im Orbit sich bewegen und die sind klein, schnell und kalt.
Für den Golden Dome sollen Radars und Kameras am Boden und bis zu 1000 Aufklärungssatelliten die Erde nach startenden Raketen absuchen. Wie schon in den Plänen früherer US-Präsidenten sollen dann kleinere Abfangraketen am Boden, auf Schiffen oder Flugzeugen starten und das feindliche Ziel zerstören.
Das kann funktionieren, das haben auch Tests der Amerikaner ergeben. Und bei den Tests sind die Erfolgszahlen immer so rund um die 50%, aber das sagt ja schon einiges aus.
Laut Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg ist selbst diese überschaubare Form der Raketenabwehr technisch aktuell kaum besser, als eine Münze zu werfen. Diese Chancen sollen jetzt durch neue Technologien verbessert werden. Mehr als 200 Satelliten sollen dafür laut US-Verteidigungsminister Pete Hegseth mit Lasern oder Abfangraketen ausgestattet werden. Wie genau, sagt er nicht.
Das sind sehr große Ankündigungen und dahinter steht erstmal relativ wenig. Auch die Zahlen, die jetzt herumschwirren, da ist, soweit ich weiß, von 175 Milliarden US-Dollar die Rede. Das reicht bei weitem nicht aus, um hier wirklich einen Dome im Sinne eines wirklichen kompletten Schutzschildes aufzubauen. Also ich halte den Golden Dome vor allem für eine große Augenwischerei.
Bislang handelt es sich vor allem um ein Rüstungsgeschäft. Trump-wohlgesonnene Unternehmer wie Peter Thiel haben schon im Weißen Haus vorgesprochen. Auch Elon Musk hat seinen Raumfahrtkonzern SpaceX in Stellung gebracht. Einen wie von Trump versprochenen 100%igen Schutz dürfte der Golden Dome aber kaum ermöglichen. Das zeigen laut Frank Sauer neue Waffensysteme wie sogenannte Hyperschallgleitvehikel.
Die haben so ein bisschen so Stummelflügelchen, so ein bisschen wie ein Space Shuttle früher. Und die gleiten eben im Grunde so ein bisschen wie ein Stein, den man so auf den See ditcht, auf der Atmosphäre. Und dadurch ist nämlich völlig unvorhersehbar, wo die denn dann am Ende wirklich runterkommen werden.
Die Sicherheitsforscher sind sich einig, der Golden Dome dürfte die Widersacher der USA erst dazu motivieren, mehr solcher Waffensysteme zu entwickeln. Viele solcher Pläne stecken bereits in den Schubladen. Und fast immer ist die Entwicklung solcher Waffen billiger als die Abwehr dagegen.
ARD-Wissenschaftsreporter Karl Urban war das mit Einschätzungen zu Trumps Plänen, einen Golden Dome, also einen güldenen Schutzschirm gegen Raketen aufzubauen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Seit gut einer Woche wird in Berlin wieder einmal um Olympische Spiele gestritten. Der regierende Bürgermeister Wegener hat die Bewerbung vergangenen Dienstag im Olympiastadion vorgestellt. Die Befürworter, die klatschen Beifall, die Gegner schlagen die Hände über den Köpfen zusammen. Unser Kolumnist Thomas Groh steht auf Seiten der Olympiagegner. Warum? Das erläutert er in seiner Rubrik Draufgehalten.
Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen Olympische Spiele, aber gegen Olympia in Berlin. Da die Grünen auch dagegen sind, spielt das aus meiner Sicht den Falschen in die Hände, wenn ich Stimmung gegen Olympia mache, aber in diesen sauren Apfel muss ich beißen. Also, die Party im Zeichen der Ringe kostet ein, zwei Dublonen. So war über Rio 2016 einige Jahre später in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, der Bundesstaat Rio de Janeiro sei pleite gegangen. Anschließend habe es an Geld für Schulen, Universitäten und Krankenhäuser gefehlt. In Tokio 2021 standen am Ende laut Handelszeitung fast 30 Milliarden US-Dollar auf der Rechnung, dreimal mehr als geplant. Paris im vergangenen Sommer hat zwar auch um beinahe das Doppelte überzogen, entpuppte sich mit rund 12 Milliarden Euro aber als Schnäppchen, allerdings auch nur, weil die Infrastruktur bereits vorhanden war. Nun zu Berlin. Dem Bund der Steuerzahler zufolge hockt die Stadt auf einem Schuldenberg von mehr als 66 Milliarden Euro, nicht zu reden von weiteren rund 78 Milliarden Euro, die demnächst für Pensionszahlungen fällig sein sollen, während die Stadt an allen Ecken und Enden zerbröselt, sodass zum Beispiel Brücken wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen. Schulen, Kindergärten, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, alle brauchen Geld und viele bedürfen einer Generalüberholung. Ich bin vergangene Woche mit dem Auto von Biesdorf zum RBB gefahren, einmal quer durch die Stadt, kaum ein Kilometer ohne Baustelle und allerorten hieß es, still ruht der See. Und erst der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, der viele Menschen zur Verzweiflung treibt. Laut Wohnraumbedarfsbericht, so die Berliner Zeitung vor zwei Wochen, fehlten in Berlin mehr als 50.000 bezahlbare Wohnungen. Angesichts eines solch desaströsen Zustandes verkümmern 50 vergammelte Sportanlagen und 10 morbide Schwimmbäder, die offenbar gesperrt sind, zu einer Petitesse. Die Befürworter olympischer Spiele argumentieren, wenn Berlin die große Sportsause bekäme, dann gäbe es Geld von der Bundesregierung, viel Geld. Und wenn sich der Senat dann nicht deppert anstellen würde, dann könnte Spree-Athen wieder auf Hochglanz poliert werden. Für meinen Geschmack mischt da ein bisschen viel Konjunktiv mit in diesem sauteuren olympischen Spiel, das Berlin meiner Meinung nach nicht gewinnen kann.
Draufgehalten mit Thomas Kroh.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können. Können, das wir von der Pike auf gelernt haben. Damit auch Ihr Kind gut lernen und verstehen kann, verfügt das Team von Hörpartner über fachspezifisches Know-how. Unsere Experten passen Hörgeräte so an, dass Ihr Kind die Welt von Beginn an bestens versteht.
Nein, doch.
Oh. Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, heute gemischt, mal sonnig, mal wolkig, hier und da auch mal Regen oder auch kurze Gewitter. Die Temperaturen höchstens 22 bis 25 Grad und im Moment haben wir zwischen 16 und 21.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck-Barnim etwa 30 Minuten Stau. Dort steht ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur. A115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Stockender Verkehr auch auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke. In Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße. In Neukölln auf der Hermann- und der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz. Und in Treptow vor der Elsenbrücke. Außerdem ist in Marzahn der Pyramidenring in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Zur U-Bahn-Linie U3. Die ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren hier Busse. Unseren Verkehrsservice gibt es auch an der RBB 24 Inforadio App.
10.19 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschrat, guten Tag. Für den polnischen Premier Tusk bleibt das Regieren nach der Präsidentschaftswahl schwierig, denn Wahlgewinner Nawrocki gehört dem rechtskonservativen EU-skeptischen Lager an. Wie blickt man vom Ausland auf die Wahl in Polen? Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung, Abraham, ruft dazu auf, mit Nawrocki pragmatisch umzugehen. Das sei auch mit dem derzeitigen Präsidenten Duda gelungen, sagte Abraham, Radio 1 vom RBB.
Was klar ist, dass die Tonalität etwas unharmonischer werden könnte. Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für einen Präsidenten Nawrocki klar. Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die NATO konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits der Rhetorik, die jetzt im Wahlkampf zu hören war.
Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Knut Abraham, CDU. Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht, darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im RBB 24 Inforadio hat die Vize-Vorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rußig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten etwa 68% für die Abwahl Schuberts gestimmt. Der Sozialdemokrat stand seit längerem vor allem bei Stadtverordneten in der Kritik. Die Fraktionen werfen ihm unter anderem Führungsversagen vor. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Zur Stunde in Berlin Adlershof 17 und in Steglitz 18 Grad. In Stechlin 16 und in Fürstenwalder Spree 21 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 10:24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie weiter im Studio Stefan Auschwart. Guten Tag. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hat sich sehr knapp der nationalkonservative Nawrocki vor dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister durchgesetzt. Nawrocki ist Historiker, ehemaliger Boxer mit Verbindungen in die Unterwelt. Der Trump-Fan wurde von der Peace-Partei unterstützt. Er warb mit der Parole Polen zuerst. Max Brändle leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, was der Wahlsieg von Nawrocki zunächst einmal für Polen selbst bedeutet.
Also es ist unheimlich knapp und man kann sehen, dass Polen gespalten ist. Es ist in zwei Lager aufgeteilt, die beide auf die Solidarność-Bewegung zurückgehen und sich darum streiten, wer ist der wahre Erbe, der Befreier Polens. Diejenigen, die für die nationale Souveränität kämpfen, wie die Nationalkonservativen, oder die Pro-Europäer, die jetzt mit Donald Tusk die Regierung stellen. Und diese Spaltung hat die Kraft, Polen zu lähmen. Denn der Präsident hat eine starke Stellung. Er kann das Gesetzgebungsverfahren blockieren bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen. Und er hat auch in der Außen- und Sicherheitspolitik eine wichtige Stellung. Deswegen ist die Spaltung in Polen vertieft. Die Kohabitation zwischen Präsident und Ministerpräsident ist jetzt noch mal stärker geworden und droht Polen in den nächsten Jahren innenpolitisch zu lähmen.
Nun hat Tusk ja sozusagen einen neuen Mühlstein am Hals. Wie sehr kann das die aktuelle Regierung gefährden?
Die Regierung ist angetreten nach 8 Jahren Peace. Die Peace hat einen ramponierten Rechtsstaat hinterlassen, um die Unabhängigkeit des Justizsystems wiederherzustellen und wichtige Schritte in der gesellschaftlichen Liberalisierung zu gehen. Also Liberalisierung des Abtreibungsrechts, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und nichts von dem ist ohne Unterstützung des Präsidenten durchzusetzen. Deswegen ist die Tusk-Regierung jetzt eine lahme Ente. Sie stehen vor einem Scherbenhaufen. Und sie werden sich durch den Rest der Legislaturperiode noch hindurchhangeln können. Aber die Peace von Jarosław Kaczynski, die nun den Präsidenten stellt, hat die Chance, diese Regierung immer wieder fortzuführen und ihr auch ihre eigene Uneinigkeit vor Augen zu führen.
Das heißt, die Peace bringt sich somit auch in eine bessere Position vor der nächsten Parlamentswahl.
Ja, nächste Parlamentswahlen sind, wie ich sagte, in 2,5 Jahren, 2027, wenn es denn so lange hält. Also die Koalition ist aus mindestens mal 4 Parteien. Die konservative Bauernpartei ist möglicherweise auch ein Koalitionspartner für die Peace, sodass es auch im Parlament eine mögliche Regierungsmehrheit gegen die jetzige Regierung gäbe, wenn die PSL, die Bauernpartei, umfällt. Die Koalition, also die Haushaltsverhandlungen im Herbst für den Haushalt 26 sind da vielleicht die Sollbruchstelle. Aber ich halte das für unwahrscheinlich. Ich denke, diese Regierung wird sich versuchen durchzuhangeln. Aber es wird eine Enttäuschung für die Unterstützer dieses proeuropäischen Lagers geben. Und die Peace hat gute Chancen, sich auf die Regierungsübernahme nach den nächsten Wahlen vorzubereiten.
Die Peace setzt da seit Jahren, kann man sagen, auf einen antideutschen Kurs. Nawrocki als Präsident, wie wirkt sich das auf die deutsch-polnischen Beziehungen aus? Was glauben Sie?
Also diese antideutsche Propaganda, die findet vor allem vor den Augen der polnischen Wahlbevölkerung statt. Da gibt es einen harten Kern, die diese antideutschen Töne nachfragen. Und insgesamt in der polnischen Bevölkerung gibt es auch schon eine Stimmung, die Deutschen haben große historische Verbrechen begangen in Polen und die müssen dafür noch einmal mehr tun. Dazu ist Deutschland ja auch bereit, aber die Peace spitzt das zu auf Reparationsforderungen. Da gibt es von deutscher Seite eine klare Absage. Und deswegen hat diese Peace-Propaganda gegen Deutschland schon auch großen Schaden im deutsch-polnischen Verhältnis angerichtet. Und wir hatten die Hoffnung, dass das mit Tusk und Scholz besser wird. Das hat nicht groß gezündet. Jetzt gab es eine Chance mit Tusk und Merz, beide aus derselben Parteienfamilie. Auch das ist jetzt mit dem Präsidenten Nawrocki schwer belastet und wird zusätzlicher Anstrengungen bedürfen.
Okay, das war das deutsch-polnische Verhältnis. Schauen wir mal auf die größere europäische Bühne. Nawrocki gilt als EU-Skeptiker. Was heißt das für Europa?
Also Polen hat sich aufgemacht, eine stärkere Rolle in Europa zu spielen. Es hat einen unheimlichen wirtschaftlichen Aufschwung hinter sich. 21 Jahre EU-Mitgliedschaft, das ist jetzt kein neues EU-Mitgliedsland, das ist wirtschaftlich stark. Geopolitisch hat es nochmal unheimlich an Bedeutung gewonnen als wichtige Drehscheibe für die militärische Unterstützung der Ukraine, auch als großer Unterstützer der Ukraine. Sie haben viele Flüchtlinge aufgenommen. Und diese Agenda, eine stärkere Führungsrolle in Europa und eine integrative Kraft in Europa zu sein, das wäre eine Chance gewesen für die Tusk-Regierung. Und das wird in dieser Kohabitation zwischen Präsident Nawrocki und Donald Tusk jetzt leider ausfallen. Polen fällt als Führungsmacht und als Integrationsmacht in Europa leider aus. Stattdessen hat Donald Trump einen wichtigen Ansprechpartner in Polen gewonnen. Er hat den Nawrocki im Wahlkampf unterstützt und er hat einen ideologischen Verbündeten innerhalb Europas mit dem Nawrocki, der in der Handelspolitik, in der Sicherheitspolitik die Europäer auseinandertreiben könnte.
So, die Einschätzung von Max Brändle. Er leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau. Heute soll in Istanbul wieder verhandelt werden. Vertreter der Ukraine und Russlands wollen sich um 12 Uhr treffen. Es ist das zweite Gespräch innerhalb von 3 Wochen. Vorgeschlagen hatte das Russland, aber an der Ernsthaftigkeit, einen Frieden oder zumindest eine Waffenruhe zu verhandeln, da gibt es Zweifel. Das liegt auch an den Maximalforderungen aus Moskau. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer spüren deshalb großen Frust und zeigen sich trotzdem verhandlungsbereit. Das berichtet unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth.
Anna hat ein Café im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt für das Treffen vorgeschlagen. Ihren echten Namen dürfen wir nicht nennen. Wir dürfen ihr Aussehen nicht beschreiben oder ihren Beruf veröffentlichen. Denn Anna kommt aus Mariupol. Die Stadt wird von Russland besetzt seit 3 Jahren. Und Anna hat Angst um ihre Eltern, die noch immer in Mariupol leben.
You can't be open. You don't know with whom you're talking to.
Man kann nicht offen sein, weil man nicht weiß, mit wem man spricht. Das ist das Hauptproblem, dass du nicht weißt, ob die Leute heute in Mariupol deine Leute sind. Mein Vater sagt, er sieht, wie sich die Gesichter der Bürger verändern, wenn er durch die Straßen geht. Wir sehen slawisch aus, aber jetzt leben dort Asiaten, Menschen aus Turkmenistan, Kirgisistan. Sie kommen mit ihren ganzen Familien hierher, um Mariupol wieder aufzubauen. Die Stadt verändert sich nicht nur physisch, auch die Gesichter der Bürger verändern sich. Ich weiß nicht einmal, ob ich sie als Bürger bezeichnen kann. Für mich sind das Besatzer. Häuser würden wieder aufgebaut, um das im russischen Propagandafernsehen zu zeigen. Unbeschädigte Wohnungen würden an Russen verkauft, an Soldaten und deren Familien, berichtet Anna. Auch deswegen bleiben ihre Eltern, sie wollen ihr Haus nicht verlieren. Anna fürchtet, sie vielleicht nie wiederzusehen, denn die russische Besatzung mache sie krank. Dass sich Russland nun immer wieder öffentlich zu vermeintlichen Verhandlungen bereit erklärt, treibt der jungen Frau die Zornesröte ins Gesicht.
I feel sick and tired.
Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte kein Objekt in diesen Gesprächen sein, sondern ein Subjekt. Wir sollten reden. Es sollte um unsere Position gehen, nicht um die russische. Russland manipuliert und erpresst. Das ist ein Spiel.
I see that Russia manipulates, blackmails. They play this game.
Ein Spiel, das die Ukraine gezwungen ist, mitzuspielen. Immer wieder sieht sich das Land mit dem Vorwurf konfrontiert, mit Schuld am russischen Angriffskrieg zu sein. Vorgetragen vor allem von Amerikas Präsident Trump. Doch die Abhängigkeit von den USA ist zu groß, erklärt Natalia Halibarenko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO. Ganz zu schweigen von amerikanischen Systemen, Munition und Know-how. Wir können nicht sagen, dass die Ukraine diese Systeme leicht ersetzen kann. Das gilt vor allem für die Patriot-Luftverteidigungssysteme, die ukrainische Städte schützen. Unsere Priorität ist also, die Amerikaner als Verbündete nicht zu verlieren. Und deswegen signalisiert die Ukraine bei jeder sich bietenden Gelegenheit Verhandlungsbereitschaft. Auch wenn kaum einer im Land an einen Erfolg der Gespräche glaubt, weil Russland weiter angreift, auf seinen Maximalforderungen besteht und in den vergangenen 11 Jahren mehrmals Absprachen gebrochen hat. Deswegen hat die Ukraine mittlerweile einen Plan B entwickelt und verlässt sich zunehmend auf sich selbst, erklärt Halibarenko. Mit der Zeit haben wir einige Dinge erkannt. Erstens, dass die westlichen Reserven nicht unbegrenzt sind. Zweitens, dass die Produktionsraten unserer Partner nicht so hoch sind, dass sie der Dynamik des Krieges gegen unser Land gerecht werden. Und drittens, dass wir selbst produzieren müssen, mit westlicher Finanzhilfe. Russland wird nicht verschwinden, nicht heute und nicht morgen. Wir müssen langfristig denken, wie wir als ein Land leben können, das einer ständigen militärischen Bedrohung durch die russische Führung Föderation ausgesetzt ist. 40% der Waffen für die ukrainische Armee produziere man mittlerweile selbst, gibt das ukrainische Verteidigungsministerium an. Und man könnte noch viel mehr produzieren, sagen ukrainische Rüstungsproduzenten. Es fehlten lediglich Investitionen. Die Menschen im Land sehnen sich nach einem dauerhaften Frieden und müssen sich doch weiter auf einen langen Krieg einstellen.
Rebecca Barth war das, und um 12 Uhr beginnen dann die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Gerade überbieten sich Lebensmitteldiscounter mit Werbung für ihre Preissenkungen, aber unterm Strich liegen die Preissteigerungen in diesem Bereich weiterhin höher, als die Inflationsrate insgesamt ausweist. Dennoch wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank EZB an diesem Donnerstag zum 8. Mal seit der Zinswende vor rund einem Jahr die Leitzinsen senken wird. Wirtschaftsreporter Klaus-Rainer Jackisch über hohe Lebensmittelpreise und wackeliges Vertrauen in die EZB.
Während die Gesamtinflation seit Monaten deutlich zurückgeht, tobt sie sich vor allem bei Nahrungsmitteln unvermindert aus. Die Preise für Milch, Käse, Obst und Schokolade ziehen weiter kräftig an. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank liegt die Teuerung hier bei 3% und mehr und damit etwa ein Drittel höher als von den Währungshütern angepeilt. Carsten Czeski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
Bei den Lebensmittelpreisen haben wir immer mit den mittlerweile auch Wetterschwankungen zu tun. Dadurch werden halt auch die Preise immer mal wieder erhöht. Und es gibt Spekulationen über möglich leicht überzogene Preisaufschläge. Wir kennen das ja auch, wenn die Rohstoffpreise steigen, dass deutlich schneller weitergegeben wird an den Verbraucher, als wenn die Rohstoffpreise oder die Produktionskosten sinken.
Kein Wunder, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eher pessimistisch in die Zukunft schauen. Tatsächlich sind ihre Inflationserwartungen in der Eurozone sogar noch gestiegen. Laut der jüngsten Umfrage der EZB erwarten Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung von 3,1%. Das ist der höchste Wert seit weit über einem Jahr. Zu Buche schlagen dabei auch die weiterhin hohen Preise für Handwerker und andere Dienstleister. Im Servicesektor bewegt sich die Inflationsrate mit rund 4% seit Monaten fast überhaupt nicht. Für die Währungshüter eine schallende Ohrfeige, denn wenn die Inflationserwartungen steigen, ist das immer auch Ausdruck fehlenden Vertrauens in die Europäische Zentralbank. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Man darf nicht vergessen, hinter uns liegt eine Phase einer ungewöhnlich hohen Inflation von über 10%. Es gibt ja ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die nichts sparen, die von der Hand in den Mund lebt. Und wenn bei denen halt die Verbraucherpreise massiv steigen, ja, dann müssen sie sich echt einschränken. Das war ein Schock für die Verbraucher und den vergessen sie nicht so schnell. Und da ist so eine grundsätzliche Skepsis, so ein unterliegendes Gefühl, das führt doch langfristig eher wieder zu einem Anziehen der Inflation.
Trotz all dieser berechtigten Sorgen gehört zur Wahrheit aber auch, dass die gesamte Verbraucherinflation mit allen Waren und Dienstleistungsgruppen tatsächlich kräftig gesunken ist. Seit Monaten tendiert sie Richtung 2%. Grund sind aber nicht etwa große Anstrengungen der EZB, sondern eher glückliche Umstände. So sind die Preise für Energie und viele Rohstoffe kräftig gefallen. Dadurch sanken die Kosten für Benzin und Heizöl. Im April gingen die Importpreise für Deutschland um 1,7% und damit so stark zurück wie seit der Corona-Krise nicht mehr. Viele Unternehmen können nun wieder günstiger produzieren. Einige Produkte, etwa Elektronikartikel oder Waschmaschinen, sind auch wieder günstiger zu haben. Trotz dieser positiven Gesamtentwicklung bleibt für die Europäische Zentralbank noch viel Arbeit. Erst wenn die Teuerung auch im Supermarkt, beim Bäcker und am Obst- und Gemüsestand deutlich sinkt, dürfte das Vertrauen in die Währungshüter wieder steigen.
Vor der EZB-Sitzung in Sachen Zinsen an diesem Donnerstag, das war Klaus-Rainer Jackisch über die aktuelle Lage. Wir schauen noch schnell aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Da geht's heute gemischt zu. Heiter bis wolkig. Hier und da auch mal Regen oder kurze Gewitter. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Im Moment haben wir so zwischen 16 und 21 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Wolin und Brandenburg Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Stockender Verkehr zwischen Marzahn und Dreieck Barnim.
A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Finofurt und Lanke gibt es Stau an einer Tagesbaustelle, 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin A111 Stadt auswärts. Der Flughafentunnel Tegel ist gesperrt. Dort wurde die Höhenkontrolle ausgelöst. Einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Und stockender Verkehr auch auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
10.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio weiter, Stefan Auschwart, guten Tag. Es stand spitz auf Knopf. Jetzt hat sich knapp der rechtskonservative Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl in Polen durchgesetzt. Ein erklärter EU-Skeptiker. Wie fallen die Reaktionen im Ausland aus? Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in einer Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre gute Zusammenarbeit mit Polen fortsetzen werde. Aus Brüssel, Thomas Speckhofen.
Alle zusammen seien stärker als Gemeinschaft des Friedens, der Demokratie und der Werte. Von der Leyen ruft dazu auf, gemeinsam für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen. Mit der früheren polnischen PiS-Regierung, die den Kandidaten Nawrocki unterstützt hat, lag die EU jahrelang über Kreuz, vor allem wegen der aus Sicht der EU eingeschränkten Unabhängigkeit der Justiz. Das deswegen angestrengte Rechtsstaatsverfahren war im Mai vergangenen Jahres eingestellt worden, nachdem die neue Regierung unter Donald Tusk eine Rückkehr zu EU-Standards versprochen hatte.
Der Berliner Senat hat 8 Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Zu den potenziellen Standorten zählen das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, der südliche Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. Vom 10. Juni bis 11. Juli können Bürger zu den genannten Orten Stellung beziehen. Bislang gibt es in Berlin 8 Windräder. Per Gesetz muss Berlin, wie alle anderen Stadtstaaten, mindestens 0,5% seiner Fläche für Windenergie nutzen. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen der beiden Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort berichtet Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat. Unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut 2 Wochen.
Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im rbb24-Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rußig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Der frühere Leiter der Feuerwehr von Brandenburg an der Havel steht ab heute vor Gericht. Ihm werden Untreue und Vorteilsannahme vorgeworfen. Mit angeklagt ist der Chef einer Softwarefirma. Es geht darum, unter welchen Umständen ein neues Softwareprogramm für die Personaleinsatzplanung angeschafft wurde. Dazu sollte es Schulungen geben, die aber nie durchgeführt worden seien. Dennoch habe die Firma dafür Geld erhalten. Insgesamt geht es um 50.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen hat das Landeskriminalamt die Feuerwache und das Rathaus durchsuchen und Dienstunterlagen beschlagnahmen lassen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Köpenick 17 und in Tempelhof 19 Grad, in Stechlin 16 und in Fürstenwalde-Spree 21 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es tut uns ja irgendwie auch weh, jedes Jahr wieder aufs Neue eine weitere schleichende Verschlechterung festzustellen. So ist es nämlich. Seit mindestens 10 Jahren geht es graduell nach unten. Und in diesem Jahr haben wir eben besonders die wirtschaftliche Lage im Blick. Und da haben wir eben gesehen, dass sich eigentlich, das gilt eigentlich für alle Teile der Welt, die Medienschaffenden, die Redaktionen, die Journalisten, Journalistinnen aufreiben. Und zwar einerseits zwischen den Bedrohungen von außen, die irgendwann auch aufs wirtschaftliche Überleben gehen, und eben der redaktionellen Unabhängigkeit, also wirklich der Unabhängigkeit im Berichten. Und zwischen diesen beiden Polen zu arbeiten, ist schwerer, als es sein sollte.
So Christopher Resch, Pressereferent von Reporter ohne Grenzen, zu aktuellen Zahlen im Pressefreiheitsranking. Zum Medienmagazin hier im RBB 24 Inforadio begrüßt Sie Jörg Wagner. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht seit 2002 im Umfeld des Welttags der Pressefreiheit am 3. Mai jährlich eine ausführliche Analyse der Bedingungen der Medien weltweit in einer Staatenliste. Europa vereint das gesamte Spektrum, vorbildlich durchweg Skandinavien, Norwegen seit 2017 auf Platz 1, davor wenigstens unter den Top 3. Massive Bedrohung dagegen der Pressefreiheit in Ost- und Südeuropa. Türkei Platz 159, Georgien als EU-Beitrittskandidat Platz 114 und Griechenland ist in der EU Schlusslicht auf Platz 89. In Deutschland ist die Lage der Pressefreiheit relativ stabil, nur einen Platz abgerutscht von 10 auf 11. Also Entspannung angesagt? Die Frage stellte ich dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster.
Ja, von Entspannung kann hier keine Rede sein. Wir sind aus den Top Ten geflogen und das kann ja nicht der Anspruch Deutschlands sein, nicht mehr zu den Besten bei der Pressefreiheit zu gehören. Wir sind nicht mehr gut, wir sind zufriedenstellend. In der Schule würde man sagen, die Entwicklung geht bergab, man müsste langsam mal anfangen, Hausaufgaben zu machen. Nur, das ist ein witziger Vergleich. Es geht hier um was Ernstes. Es geht um unsere Demokratie, es geht um unsere Gesellschaft, es geht darum, wie wir uns informieren. Und das ist mindestens genauso grundlegend wie andere Grundbedürfnisse, wie Essen, wie Arbeit. Dazu gehört die Information. Denn wenn die Menschen nicht gut informiert sind, dann können sie auch keine guten Entscheidungen treffen in der Demokratie. Es geht hier also ums Ganze und da müssen wir besser werden.
Deutschland hat ja eigentlich ein solides publizistisches System mit kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Medien. Der Artikel 5 Grundgesetz stärkt ja die Medien ungemein. Und doch ist nach dem Ranking von Reporter ohne Grenzen Deutschland unter den 27 EU-Staaten eher, sage ich mal, dann doch im Mittelfeld. Der Platz 10 übrigens im letzten Jahr sah nur deswegen so gut aus, weil andere Länder abgestürzt waren. 2023 war Deutschland auf Platz 21, also dann wieder doch schon der Platz 11 besser. Wo liegen denn für Sie die größten Schwachstellen in Deutschland?
Also erstmal, Sie haben recht, wir haben einen Vergleich sehr gutes Mediensystem. Noch, das kann man sich vorstellen wie eine Immobilie, die mal gebaut wurde mit hervorragender Ausstattung. Aber dann hat man im Sanierungsstau einfach vergessen, notwendige Sanierungen vorzunehmen und es bröselt langsam so vor sich hin. Noch ist es gut, aber wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wird es schlimmer. Und Artikel 5 Grundgesetz, das war ja immer das Abwehrrecht gegen den Staat, gegen staatliche Übergriffe. Artikel 5 garantiert die Pressefreiheit, Artikel 5 sichert uns als Journalistinnen und Journalisten zu, dass wir beide jetzt reden können und keiner kann uns reinreden über was wir reden und was wir sagen. Ein Abwehrrecht gegen den Staat. Aber die Grundlagen, dass Journalismus geschehen kann, die wirtschaftlichen Grundlagen, die erodieren weiter vor sich hin. Es wird immer schwieriger, Journalismus zu finanzieren. Und dafür gibt es Gründe, die kann man benennen. Das sind einmal die Plattformkonzerne in den USA, Facebook, X, Google und so weiter, die tatsächlich eine Gefahr werden für den unabhängigen kritischen Journalismus, und zwar für die Finanzierung des Journalismus. Und wenn wir da nichts unternehmen, wenn der Staat da nichts unternimmt, dann wird das auch weiter so vorangehen. Das heißt, wir müssen den Artikel 5 umdefinieren, umändern, uminterpretieren. Natürlich soll es weiterhin ein Abwehrrecht gegen den Staat bleiben, aber der träge Staat, der nichts unternimmt, der ist mindestens genauso eine Gefahr für die Pressefreiheit wie der Staat, der übergriffig ist.
Wie sieht's aus mit der Gefahr von innen? Anders als Ihr Vorgänger Frank Überall sind Sie ja Zeitungsjournalist. Ist das mal noch eine stärkere Herausforderung momentan als bei den elektronischen Medien?
Ja, natürlich. Man muss das einfach sehen, dass der wirtschaftliche Druck zunimmt auf private Medienanbieter im dualen System. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben die privaten Medienhäuser, da steigt der wirtschaftliche Druck. Wie finanzieren sich denn solche Zeitungen? Ich brauche Abonnenten, also Menschen, die gerne Zeitung lesen. Das sind noch zum Glück ausreichend viele. Aber wie sieht das denn in Zukunft aus? Schaffen wir es, digitale Erlösmodelle zu schaffen? Die Transformation von der gedruckten Zeitung, die sich immer weniger lohnt, in die digitale Welt zu schaffen. Also schaffen wir das. Und da gibt es gute Modelle, das sieht ganz gut aus, aber wir bekommen Störfeuer von diesen Plattformkonzernen, die eben zum Beispiel Werbeerlöse aufsaugen, die dafür sorgen, dass der Zugang zum Publikum monopolisiert wird. Also ohne die großen Plattformkonzerne wie Facebook, wie X, wie Instagram, schaffen sie es ja gar nicht mehr, das Publikum zu erreichen. Das hat eine wirtschaftliche Dimension, das hat dann aber auch eine demokratietheoretische Dimension. Wollen wir es wirklich zulassen, dass 5 Milliardäre im Silicon Valley entscheiden, wer hier was zu sehen bekommt? Und da müssen wir dann wirklich drüber reden. Und das wirkt sich dann bis in die Zeitungsredaktion einer Lokalzeitung in einer Kleinstadt aus, selbstverständlich.
Mika Beuster, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Haben Sie am Samstag, am Tag der Pressefreiheit, auf Social Media etwas gepostet? Waren Sie auf YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oder Twitch? Dann haben Sie bewusst oder auch unbewusst die Aktion Safe Social Day unterlaufen. Die hatte nämlich zum Boykott der Plattform aufgerufen. Ich fragte den Medienwissenschaftler Björn Staschen, er ist auch Journalist und Autor des Buches In der Social Media Falle, wie wir unsere digitale Freiheit retten, und Mitgründer von Safe Social, wer diejenigen sind, die sich gegen die großen Plattformen wehren.
Bisher sind wir ein ganz loses Bündnis und wir haben erst im Januar losgelegt nach der Wahl von Donald Trump und nachdem wir gesehen haben, dass die Big Tech-Bosse in den USA sich gleich freundlich neben ihn gestellt haben und die Moderation von Hass und Hetze eingestellt haben, wie beispielsweise Mark Zuckerberg. Zu uns gehören Menschen wie Jan Delay, der Sänger, Nina George, die Schriftstellerin, der Medienwissenschaftler Martin André, Rocco Schamoni hier aus Hamburg, Greenpeace gehört dazu, aber auch die Gewerkschaften DJV, eben gehört Mika Beuster, und DJU. Wir sind ein breites Bündnis und haben mittlerweile 250.000 Menschen gefunden, die unsere Ziele unterstützen.
Weil Greenpeace gerade gefallen ist, fällt mir natürlich sofort die Frage ein, der Boykott von Shell seinerzeit 1995 wegen der geplanten Versenkung der Brandspa-Plattform hatte ja Wirkung. Bei Tesla sieht es auch gerade so aus, dass Konsumverzicht Elon Musk beeindrucken könnte. Aber einmaliger Social-Media-Verzicht ist realistischerweise nicht das entscheidende Druckmittel, die Tech-Konzerne zum Umdenken zu überreden, oder doch?
Ich glaube, es ist ein Anfang, indem wir Nutzenden vor allem merken, wir sind nicht allein, wir sind gemeinsam stark, und vielleicht wird aus sowas ja auch, wir denken mal an Fridays for Future, sowas wie Socials for Saturday oder Saturdays for Social. Also ne, wir hoffen, dass wir ein immer stärker werdendes Bündnis aus Menschen schmieden können, die sagen, ich will entscheiden, was ich wann wo lese, wir stärken alternative Plattformen und wir müssen Big Tech die Privilegien wieder nehmen. Denn im Moment profitieren die Big-Tech-Konzerne ja vor allem davon, dass sie massive Privilegien haben, dass sie nicht haften müssen für das, was sie verbreiten beispielsweise. Ich glaube, wir müssen handeln, wir müssen was tun. Wer bessere Ideen hat, meldet sich gern.
Und das kann man unter safesocial.eu. Safesocial, ein Wort, .eu. Das war Björn Staschen, Journalist, Medienwissenschaftler und Safesocial-Mitgründer. Im Medienmagazin-Podcast hören Sie noch, wie das gute alte Radio in der Krise funktioniert. Und zum kürzlichen Tod von Frau Puppendoktor Pille aus dem Kinderfernsehen Urte Blankenstein. Ein Interview, das ich noch mit ihr zum 80. Geburtstag führen konnte. Das RBB 24 Inforadio führt Sie jetzt weiter durch Hintergründe und Aktualität des Tages. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Kultur.
1907 wurde Sebastian Haffner geboren, 1999 starb er. Der Publizist war Zeitzeuge entscheidender Epochen deutscher Geschichte. Kaiserreich, Erster und Zweiter Weltkrieg, Weimarer Republik. Viel hat er darüber auch geschrieben. Er galt als ein Aufklärer zum Thema Nationalsozialismus. Morgen erscheint posthum ein Roman von Sebastian Haffner, der 1932 entstand. ARD-Literaturexperte Knut Kortzen hat Abschied, so heißt der Roman, gelesen.
Innerhalb weniger Wochen brachte Sebastian Haffner diesen Roman 1932 zu Papier. 24 Jahre jung war er damals und wollte Schriftsteller werden. Hätten die Nazis nicht kurz nach Abschluss seines Manuskripts die Macht ergriffen, hätte er diese Geschichte auch veröffentlicht, ist sich Florian Kessler sicher. Er ist Lektor beim Münchner Karl-Hanser-Verlag, der Abschied nun posthum herausgebracht hat.
Sebastian Haffner war nun mal ein großer Historiker, großer Publizist und hatte zwar der Familie völlig freie Hand gelassen, was mit dem Nachlass einmal geschehen sollte. Er hatte sogar gesagt, dass dieser Roman Abschied durchaus etwas wäre, auf das er stolz sei. Aber gleichzeitig gab es in der Familie natürlich die berechtigte Sorge, wie ein Roman und auch noch ein wirklich ungestümer Jugendroman sich auswirken würde. Die Familie hat sich das lange überlegt. Die haben dann sehr sorgfältig und mit viel Ruhe gemeinsam entschieden, dass sie diesen Text doch noch in die Welt geben wollen.
Das ist für uns Heutige ein Glück, auch weil wir darüber mehr über seinen Verfasser lernen. Denn diese atemlos erzählte Geschichte, die im Frühjahr 1931 spielt, ist unverhohlen autobiografisch. Der Ich-Erzähler ist ein junger Berliner Rechtsreferendar namens Raimund Pretzel, der Geburtsname des Juristen Sebastian Haffner, den er im Exil dann ablegte. Abschied ist vor allem aber ein Denkmal für seine große Jugendliebe Teddy, alias Gertrude Joseph, eine Jüdin, die schon 1930 nach Paris ging. Um die wahrlich nicht leichte Beziehung zwischen Teddy und Raimund geht es in Abschied. Es wird viel geredet in diesem Roman, der unter äußerst kunstsinnigen jungen Menschen in der französischen Hauptstadt spielt. Sie diskutieren in verqualmten Mansarden über Aldous Huxley und Rainer Maria Rilke, über die Schauspielkunst von Emil Jannings oder sie streifen durchs Quartier Latin, besuchen den Louvre, sind Teil der Bohème.
Man möchte tatsächlich eigentlich sofort selbst dabei sein und mitquatschen, Zigaretten rauchen, Kunst betrachten und so weiter. Und das Hochinteressante daran ist natürlich, dass gleichzeitig ganz viel nicht vorkommt, dass Politik in diesem Roman nur von ganz seitlichen Signalen her überhaupt spürbar ist, obwohl der Roman eben im Jahr 1931 spielt. Aber man kann es schon herauslesen, wenn man möchte.
Abschied legt, auch wenn der Roman in Paris spielt, Zeugnis ab von der Endphase der Weimarer Republik. Es wirkt nachgerade unheimlich, wenn hier die Figuren von einem Zukunftskrieg reden oder Raimund Pretzel, alias Sebastian Haffner, im Angesicht eines vollgestopften Reisekoffers den Satz schreibt, in meinem Koffer ging es zu wie in einem Konzentrationslager oder in einem Flüchtlingszug. Solche Sätze würden einen beim Lesen ins Gesicht schlagen, sagt Florian Kessler.
Ja, im letzten Absatz dieses Liebesromans kommt trotzdem vor, dass plötzlich als Vergleich für den Abschied gesagt wird, ein Massengrab des Abschieds. Und auch da merkt man, dass der Autor bereits in ganz, ganz anderen Welten mit einem anderen Fuß war. Sebastian Haffner ist berühmt dafür, dass er ein unglaublich aufmerksamer, hellsichtiger, klarer Beobachter der politischen Verhältnisse war. Und das alles ist immer auf eine seltsame Weise anwesend und nicht anwesend gleichzeitig.
Abschied von Sebastian Haffner erscheint morgen. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, der Mix, der bestimmt heute den Tag. Da gibt's Sonne, da gibt's Wolken, da gibt's kurzzeitig auch Regen oder auch mal kurze Gewitter. Die Temperaturen heute höchstens 22 bis 25 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Es gibt Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest, etwa 30 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam-Nord und Vöben hier 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin, zwischen Finofurt und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Weddingen zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Gute Nachrichten von der A111 Stadt auswärts. Der Flughafentunnel ist wieder offen, der Stau ab Dreieck Charlottenburg löst sich gerade auf. Stockender Verkehr derzeit auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke im Bereich Minna-Todenhagen-Straße.
11 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Die Präsidentschaftswahl in Polen ist denkbar knapp ausgegangen. Mit nicht einmal 2 Prozentpunkten Vorsprung hat sich der EU-Skeptiker Nawrocki durchgesetzt. Was heißt das für die Beziehungen zu Polen? Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier hat Nawrocki gratuliert. Er rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Werner Schoninger, RBB 24 Inforadio.
Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Ziemiak. Es sei wichtig, sich noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen zu bemühen. Zentrale Instrumente dafür, die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Parlamente beider Länder, so Ziemiak im RBB 24 Inforadio. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham geht davon aus, dass sich am grundsätzlichen Verhältnis zum Nachbarland nicht viel ändert. Abraham sagte Radio 1 vom RBB, Polen werde auch unter einem Präsidenten Nawrocki fest in der EU verankert bleiben und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits aller Wahlkampfrhetorik.
Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht. Darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem in Seenland oder Spree.